Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Das, was die Fricke eben erzählt hat, das ist, kannst du ein bisschen nachempfinden, ne? So durchhalten ist auch euer Thema, ne? Wir sind ja nun schon einige Jahre mit euch unterwegs, begleiten, unterstützen euch und wir kennen eure Geschichte. Wir wissen, wo ihr angefangen seid und ich finde es immer wieder beeindruckend, gerade auch du, Wolfgang, und mit deiner Frau, dass ihr auch in den härtesten Zeiten nicht aufgegeben habt. Du hättest 100 Gründe schon haben können und Situationen, wo du gesagt hast, ich schmeiß hin, wofür mache ich das eigentlich? Also wenn man eine Gemeindegründung mit 3 Peoplen oder 5 oder wie es dann zwischendrin auch mal war und ja, das ist dann schon echt so ein Durchhalten, schon ein hartes Brot. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und bevor du uns gleich in eine coole Message nimmst, lass uns doch mal so mit 2, 3 Sätzen an deiner aktuellen Situation, eurer aktuellen Gemeindesituation teilhaben. Wie ist gerade der Stand? Was sind so vielleicht auch eure Highlights gerade, so kurz und knapp?
Was da eins mit? Ja. Okay. Ja, guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf. Wann war ich das erste Mal hier? 2017? Ja, ne? Ja, so ungefähr. Ne? Da sind meine Frau und ich ganz enthusiastisch gestartet im Nachbarort von Floto. Wir wussten, dass wir nach Floto sollten, aber Gott hatte er uns eine Wohnmöglichkeit in Erda im Nachbarort, also im Galletal, gegeben. Und ja, wir hatten da gerade Großes erlebt, denn Gott hatte, wir waren umgezogen ohne irgendwelche finanziellen Mittel und Gott hatte uns damals, ja, von allerwärts Leute geschickt, die uns kontaktiert haben, nicht wir sie kontaktiert haben. Wir hatten auch keinen Rundbrief oder sowas geschrieben, wo wir gesagt haben, wollt ihr uns unterstützen, sondern die haben angerufen und oder eine WhatsApp geschickt oder eine E-Mail und haben gesagt, hier, wir haben gehört, ihr macht, sollt da Gemeinde gründen, Gott hat euch dahin geführt, wir würden das gerne unterstützen. Da hörten auch einige Gemeinden zu, unter anderem auch eure Gemeinde. Und da möchte ich mich an der Stelle auch mal ganz herzlich bedanken, dass ihr uns über so viele Jahre auch finanziell als Patengemeinde unterstützt habt. Gott vergelt's euch. Aber weswegen ich das auch erzähle, ist, da war am Anfang ganz viel Geld da. Und wir waren so überwältigt und auch ja, von unserem Gemeindebund, der Ostwestfalen-Lippe-Kreis, da haben alle gesagt, wenn Gott so viel Geld schickt, dann müsste man hier die Augen zumachen, um das nicht zu sehen. Da will Gott ja, dass ihr Gemeinde gründet in Floto. Und das ging Jahre gut. Die Leute haben uns unterstützt. Dann kam Corona und es ging nicht richtig weiter. Und weil sich das dann so in die Länge zog, wir durften ja während Corona kaum was machen. Man konnte ja nicht mit Menschen in Floto in Kontakt kommen, wie man das aber eigentlich ja möchte, wenn man eine Gemeinde gründet, damit die Menschen überhaupt wissen, dass es da eine neue Gemeinde gibt. Aber wenn man nicht mit ihnen in Kontakt kommen kann, weil man nur zu Hause alles mit Zoom macht, dann ist das ein bisschen schwierig. Nur gut. Auf jeden Fall, durch die Länge der Jahre ergab es sich, dass Leute abspringen mussten. Bei manchen waren das berufliche Gründe, bei manchen Gemeinden war das, weil sie Missionare selber hatten und ins Ausland schicken wollten und uns aus dem Grunde nicht mehr unterstützen konnten. Und Ende 22, da hatte sich auch unsere räumliche Situation, wir waren inzwischen in Floto, die hatte sich auch verändert und die Miete sollte mehr werden. Auf jeden Fall nahm das Konto rapide ab jeden Monat. Sehr rapide. 1.500 jeden Monat. Und wir haben gebetet und überlegt und Gott hat uns, wir hatten alle den Eindruck, die Leute, die Gruppe, die da war, dass wir in den Räumen bleiben sollten, in denen wir waren. Der Vermieter hatte aber gesagt, die Miete wird noch hochgehen. Noch doppelt so hoch werden, weil im Moment muss ich nur Zinsen bezahlen bei der Bank, das war ein neuer Besitzer und ja, demnächst muss ich auch Abtrag bezahlen und da müsstet ihr viel mehr Miete bezahlen. Und dann hatten wir erst überlegt, mieten wir nur das halbe Gemeindehaus an. Ich kann das jetzt nicht alles erzählen, das würde viel zu lang werden. Wir haben gebetet, wir hatten den Eindruck, wir sollten im Gemeindehaus bleiben und Gott würde uns versorgen. Gott hat uns dann eine zweite Gemeinde geschickt, die mit uns das Gemeindehaus teilt, sodass wir also, ja, da Hilfe hatten, aber Gott hat uns dann noch gezeigt, ihr habt die ganzen Jahre, wo ihr da in Floto schon am Werkeln seid, habt ihr mir nicht den Zehnten gegeben. Und es gibt eine Verheißung im Alten Testament, die ich ausgesprochen habe. Da heißt es in Maleachi, bringt den Zehnten voll in mein Kornhaus. Also das waren die also angrenzende Räume am Tempel. Und ich werde die Schleusen des Himmels auftun und Segen herabschütten, die Fülle. Wir haben da mal durchgerechnet, wie viel wir Gott noch geben müssten, also Ende 2022. In den Jahren von 2017 bis Ende 2022 waren 300.000 Euro über das Konto gelaufen. Also wir hätten Gott nachzahlen müssen an Zehnten. Also was heißt wir hätten? Wir mussten Gott nachzahlen, also oder haben überlegt, wenn wir das machen, dann müssen wir 30.000 Euro nachzahlen, Gott noch geben. Und wir haben dann gesagt, wenn wir das anfangen, dann geben wir ab jetzt immer den Zehnten. Also das Konto war jeden Monat 1.500 rückläufig. Wir haben dann ausgerechnet, wenn wir alles bezahlen, also was noch im November 2022, was da noch ansteht an Gehältern und anderen Sachen, die man so manchmal am Ende des Jahres noch bezahlen muss, dann bleiben 18.000. Und dann haben wir gebetet und überlegt und wir haben gesagt, das ist alles total verrückt. Aber wir haben dann gesagt, wir machen das. Wir machen das Konto blank, geben Gott die 18.000, sagen eben, die anderen 12.000 bekommt er noch. Sobald wir wieder Geld haben, wir haben keine Ahnung, woher das kommt, das Geld. Wir geben dann ab da jeden Monat den Zehnten. Und woher das ganze Geld kommen soll, weil wir ja eh auf dem Konto rückläufig waren, keine Ahnung. Und wir haben das Jahr 2023 mit 424 Euro plus abgeschlossen und sind nicht ins Minus gegangen. Das ist also eigentlich ein Wunder hoch drei. Und ihr hattet da Anteil natürlich, weil ihr uns unterstützt habt. Herzlichen Dank dafür. Aber ich kann nur sagen, also als wir uns als Gemeinde getroffen hatten und darüber gesprochen haben, da habe ich gesagt, wenn ich euch sage, was Gott mir gezeigt hat, dann sagt ihr, jetzt ist der Wolfgang ein bisschen durchgedreht. Jetzt ist irgendwas in seinem Gehirn nicht mehr so ganz richtig. Da stimmt es in den Windungen nicht mehr. Aber dann irgendwie war es erstaunlich, dass wir uns als ganze Gruppe, wir waren so um die 15 Leute, dass alle gesagt haben, nee, wir haben gebetet und wir haben den Eindruck, das ist von Gott. Und wir machen das jetzt. Wir probieren das jetzt. Wir gehen jetzt so wie der Petrus aufs Wasser und gucken, dass es trägt. Und das haben wir erlebt. Und somit sei Gott alle Ehre.
Ja, verrückt, oder? Ja. Aber Gott hält seine Zusagen.
Ja.
So, und das sind immer so wirklich ganz praktische Beispiele. Die haben wir als Gemeinde auch schon erlebt. Ja, wir haben auch schon mal so Glaubensopfer gegeben und sind danach nochmal viel stärker gesegnet worden und haben dadurch noch ganz andere Möglichkeiten erlebt. Also im Kleinen wie im Großen, ja, ist es erlebbar.
Ja.
Danke, dass du uns mit reingenommen hast. Ich bete noch für dich und dann kannst du loslegen. Jesus, danke, dass du Wolfgang hast durchhalten lassen, dass du auch ihm zur Seite gestanden hast, ihm und seiner Gemeinde bei diesen krassen Entscheidungen, dass du ihm das klar gemacht hast und dass du sie dafür segnest, dass du ihnen wirklich alles gibst, was sie brauchen, um diese Gemeinde weiterzuführen. Danke dafür. Segne ihn jetzt hier in diesem Gottesdienst noch für das, was du durch ihn reden möchtest. Amen.
Amen. Danke. Ich habe vor einiger Zeit etwas Interessantes gelesen. Das hat mich so fasziniert und ins Nachdenken gebracht, dass ich in unserer Gemeinde in Flotow darüber gepredigt habe. Und ich würde gerne heute Morgen auch in der Predigt mit euch darüber nachdenken. Es sind eigentlich nur zwei halbe Sätze. Und der erste taucht schon auf dem Bildschirm auf. Dankeschön. Aus Hesekiel 20, Vers 12, da sagt Gott zu den Juden oder den Menschen aus Israel, ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und dir. Und der zweite, jetzt muss ich gerade gucken, wo muss ich denn drücken? Ah ja, kommt schon. Der zweite Satz ist, der Sonntag, Zeichen göttlicher Liebe. Das las ich in einer Zeitschrift. Der Sonntag war ja ursprünglich war nicht der ursprünglich von Gott eingesetzte Ruhetag, sondern der Sabbat, der unserem Samstag entspricht. Dem Wort Sabbat liegt ein Verb zugrunde, ein hebräisches Verb, das Aufhören, Stocken, Feiern oder Ruhen bedeutet. Also der Substantiv dazu heißt Shebet und das eben hauptsächlich Aufhören, untätig oder untätig sein. Und ich möchte mit euch, gerne mit euch in drei Schritten darüber nachdenken, was der Sonntag mit dem Sabbat zu tun hat und wieso der Sonntag ein Zeichen göttlicher Liebe ist. Und das Erste, der Ruhetag, Gottes Entschleunigungs- und Auftankprogramm für Körper, Geist und Seele. Wer von euch hat schon mal gedacht, puh, endlich Wochenende? Ich vermute, die allermeisten von uns. Also bei Pastoren ist das immer etwas anders. Die sagen dann, puh, endlich Wochenanfang, weil am Wochenende haben wir sehr viel zu tun. Aber bei den meisten ist das ja so, puh, endlich Wochenende. Stellt euch einmal vor, es gäbe keinen freien Tag und wir würden einfach jeden Tag arbeiten. Das ist irgendwie gar nicht denkbar, oder? Ich habe mal im Internet nachgeschaut und wenn ich es richtig herausgefunden habe, dann haben die meisten Nationen einen Ruhetag. Bei den Juden ist es zum Beispiel der Sabbat, bei den Moslems der Freitag und bei den Christen der Sonntag. In Indien, so habe ich gelesen, muss nach dem Weekly Holiday Act oder Act von 1942 jedes Geschäft einen Tag in der Woche geschlossen bleiben. Der Inhaber darf jedoch den Wochentag selber wählen. Das Arbeitsgesetz der Volksrepublik China sagt im Paragraph 38, die Arbeitgebereinheit muss den Arbeitenden wöchentlich mindestens einen Ruhetag gewährleisten. Fällt euch bei diesen Ruhetagen etwas auf? Wem fällt etwas auf? Ja, genau. Sie sind alle wöchentlich, richtig? Also in einem 7-Tage-Rhythmus. Wie kommt das? Alle Menschen, ganz egal welcher Rasse oder Nation sie angehören, merken, dass der Mensch einen regelmäßigen Ruhetag braucht. Nicht alle Kulturen hatten schon immer einen wöchentlichen Ruhetag. Einige Kulturen versuchten es in früheren Jahrtausenden auch mit anderen Rhythmen. Davon hat sich aber nichts durchgesetzt. Nach der Französischen Revolution hatte man in Frankreich und in allen Frankreich untergeordneten Nationen einen 10-Tage-Rhythmus eingeführt. Das war im Jahr 1792. Doch die Menschen kamen mit dem Rhythmus überhaupt nicht klar. Schon 14 Jahre später, im Jahr 1806, änderte Napoleon I. das wieder. Interessant, ne? Wie kommt das, dass wir Menschen so sehr diesen 6 Tage arbeiten, einen Tag Pause machen, Rhythmus brauchen? In Genesis 2 steht, am 7. Tag hatte Gott das ganze Werk, und damit ist die Schöpfung gemeint, vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete ihn, also den 7. Tag, und machte ihn zu einem besonderen Tag, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Gott unterbrach sein Arbeiten, machte Pause und genoss, was er geschaffen hatte. Pause machen und seine Arbeit genießen, das gehört zum Wesen Gottes. In Genesis 1 heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Und da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Das heißt, wir Menschen wurden nach der Wesensart Gottes geschaffen und deshalb steckt dieser 6 Tage Arbeiten, einen Tag Pause machen Rhythmus auch in jedem von uns. Es heißt, dass der alte Apostel Johannes gern mit seinem zahmen Rebhuhn spielte. Nun kam eines Tages ein Jäger zu ihm. Verwundert sah er, dass ein so angesehener Mann wie Johannes einfach spielte. Konnte der Apostel seine Zeit nicht mit viel Wichtigerem als mit einem Rebhuhn verbringen? So fragte er Johannes, warum vertust du deine Zeit mit Spielen? Warum wendest du deine Aufmerksamkeit einem nutzlosen Tier zu? Verwundert blickte Johannes auf. Er konnte gar nicht verstehen, warum er nicht mit dem Rebhuhn spielen sollte. Und so sprach er, weshalb ist der Bogen in deiner Hand nicht gespannt? Der Jäger antwortete, das darf nicht sein, ein Bogen verliert seine Spannkraft, wenn er immer gespannt wäre. Er hätte dann, wenn ich einen Pfeil abschießen wollte, keine Kraft mehr. Und so würde ich natürlich das anvisierte Ziel nicht treffen. Johannes sagte daraufhin, siehst du, so wie du deinen Bogen immer wieder entspannst, so müssen wir alle uns immer wieder entspannen und erholen. Wenn ich mich nicht entspannen würde, indem ich zum Beispiel einfach ein wenig mit diesem scheinbar so nutzlosen Tier spiele, dann hätte ich bald keine Kraft mehr, all das zu tun, was notwendig ist. Nur so kann ich meine Ziele erreichen und das tun, was wirklich wichtig ist. Der von Gott geschaffene wöchentliche Ruhetag hat das Ziel, dass wir uns regelmäßig entspannen können. Der Mensch arbeitet, um zu leben. Er lebt aber nicht nur, um zu arbeiten. Das ist ganz wichtig. Der Mensch arbeitet, um zu leben, aber er lebt nicht nur, um zu arbeiten. Der arbeitsfreie Tag soll zur Wiederherstellung der körperlichen und physischen Kräfte und zum Ausbalancieren der Energien zwischen der Außenwelt, der Arbeit und des inneren Bereichs von Familie dienen. Leider ging dieser gute Rhythmus, den Gott in den Menschen hineingelegt hatte, durch die Sünde kaputt. Gier nach Geld und Macht bewirkte, dass nach und nach die meisten Menschen nicht mehr am siebten Tag ruhten und sie auch ihren Angestellten und ihre Knechte, Mägde und Sklaven ständig für sich arbeiten ließen, ohne ihnen eine Pause zu gönnen. Und deshalb ermahnte Gott das Volk Israel, als er es dazu erwählte, vorbildhaft für die anderen Nationen zu leben, mit folgenden Worten. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht ein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Diese Aussage wird meistens einfach als Verbot von Arbeit am Ruhetag verstanden. Aber das ist oberflächlich gedacht. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, Gott gewährt allen Menschen das Recht auf Arbeit und auch das Recht, einmal die Woche einen ganzen Tag Pause zu machen. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe. In 3. Mose 23, Verse 2 und 3 sagt Gott, dass die Israeliten den Ruhetag noch zu etwas anderem als nur zum Ausruhen nutzen sollen. Er sagt dort, dies sind die heiligen Feste, an denen sich das ganze Volk zu meiner Ehre versammeln soll. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber der 7. Tag ist ein ganz besonderer Ruhetag, dann sollt ihr euch zum Gottesdienst versammeln. Warum ordnet Gott das an? In 5. Mose 8, Vers 3 heißt es, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Und deshalb sagt Gott, nutzt außer dem Ausruhen den Ruhetag auch zum Auftanken für eure Seele. Zusammengefasst kann man sagen, der Ruhetag ist Gottes Entschleunigungs- und Auftankprogramm für Körper, Geist und Seele. Jemand hat mal gesagt, sorge für deinen Körper, dann hat deine Seele Freude und Lust darin zu wohnen. Sorge für deinen Körper, dann hat deine Seele Freude und Lust darin zu wohnen. Ich füge hinzu, sorge für deine Seele, dann hat dein Körper Freude und Lust, sie zu beherbergen. Ein zweites. Der sonntägliche Ruhetag. Die Feier einer noch viel tiefer greifenden Sabbatruhe. In Hebräer 8 steht in den Versen 8 bis 10, Gott sagte zu seinem Volk, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Denn sie haben sich nicht an meinen Bund gehalten und deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Aber dann werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Diese Aussage bedeutet unter anderem auch, dass wir nicht mehr unter den Gesetzen des alttestamentlichen Bundes stehen. Nun gibt es christliche Gruppen, die sagen, der von Gott festgelegte samstägliche Ruhetag, also der Sabbat, gilt trotzdem weiter. Denn den hatte Gott ja schon bei der Schöpfung als Ruhetag festgelegt. Und wer diesen Tag nicht hält, der verpasst den Segen, den Gott auf diesen Wochentag gelegt hat. Als ich die Predigt vorbereitete, da in der Zeit, da hörte ich eine Predigt, die besagte genau das Gegenteil. Der samstägliche Ruhetag, so wurde da gesagt, ist für uns nicht mehr gültig. Er gehört zum alten Bund. Der war dazu da, um die Schöpfung zu genießen, auszuspannen und die Auslegung der Gebote zu hören. Aber in Römer 8, Vers 13, sagt Gott ja selbst, oder ja, Gott selbst hat da also von einem neuen Bund gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt, was aber alt und überholt hat, ist, wird bald nicht mehr bestehen. Und im neuen Bund, so hieß es da in der Predigt, gilt auch der Sabbat nicht mehr. Und da wurde auch noch hinzugefügt, der Apostel betont ja extra nochmal in Kolosser 2, Vers 16, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Und im Neuen Bund, so sagte der Sprecher da in der Predigt, im Neuen Bund geht es um die Errettung. Wir Christen feiern deshalb den Sonntag, den Tag der Auferstehung Jesu als Tag des Herrn. Neben diesen zwei Gruppen, also die so quasi einander gegenüberstehen, gibt es noch welche, die sagen, die ersten Christen feierten beides, den Sabbat und den Sonntag, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und ich dachte, oh, so etwas hilft doch nicht, als Christ zu leben. Das führt nur zu Diskussionen, zu Streit und Verwirrung. Die ersten Christen wechselten den Ruhe- und Feiertag von Samstag auf Sonntag. Und ich dachte, wir müssen irgendwie tiefgründiger überlegen, warum sie das taten. Viele sagen, ich hatte es, glaube ich, eben schon mal erwähnt, sie taten das, weil das der Tag der Auferstehung unseres Herrn ist. Aber ich glaube, es ging dabei um weitaus mehr. Im Hebräer 4 sagt der Schreiber, dass es eine Sabbatruhe gibt, die eine viel tiefgreifendere Bedeutung und Auswirkung als die Sabbatruhe aus dem Alten Testament hat. Da heißt es nämlich, wer zu dieser Sabbatruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Tag, am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Und darum lasst uns alles dran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen. Worum geht es bei dieser Sabbatruhe, von der der Hebräerbriefschreiber da spricht? Ich glaube, sie ist folgendermaßen zu verstehen. Der Teufel, der ist so eine Art Sklaventreiber. Wer sich unter seiner Herrschaft befindet, muss immer und immer wieder sündigen. Egal, ob er das will oder nicht. Es ist wie eine Sucht. Keiner kommt dagegen an. Gleichzeitig versuchen viele, die Sünden, die sie schon getan haben, durch gute Taten wieder auszubügeln. Und so leben die Menschen wie in einer Tretmühle. Sie bekommen keine wirkliche Ruhe, keinen inneren Frieden. Jesus hat uns Menschen jedoch mit seinem Blut, das er bei seinem Tod am Kreuz vergoss, aus dieser Sklaverei der Sünde freigekauft. Wer an ihn glaubt und ihn in sein Herz aufnimmt, der bekommt, ja, so, man könnte sagen, so ein Freibrief ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also ist ja nicht ein Freibrief zum Sündigen, aber so ein Brief, der ihm die Freiheit zuspricht, wo drin steht, oder so ein versiegeltes Dokument, wo ihm gesagt wird, ja, du bist jetzt frei. Dieser Mensch untersteht dann nicht mehr der Herrschaft Satans. Er muss nicht mehr sündigen. Es passiert zwar noch, aber er muss nicht mehr. Er hat endlich Ruhe. Und das ist der Beginn der wahren und höheren Sabbatruhe, von der der Hebräerbrief spricht. Und sie wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt und alle, die an ihn glauben, mit sich in den Himmel nimmt. Jesu Auferstehung besiegelte unter anderem unseren Freikauf von der Sklaverei der Sünde. Und das geschah an einem Sonntag. Die Feier des Sonntags ist deshalb weit, weit mehr als das Genießen eines arbeitsfreien Tages und eines Gottesdienstes. Es ist die Feier des Gottesvolkes, das durch den Glauben schon den ersten Anteil an der ewigen Sabbatruhe hat. Und mit Jesu Sterben war das alte Gesetz erfüllt. Es gab kein Gebot Jesu, das den Christen einen neuen Ruhetag vorschrieb. Und trotzdem begannen sie, den Sonntag als Ruhetag zu feiern. Warum? In Hebräer 8, Verse 10 und 11, sagt der Hebräerbriefschreiber, der neue Bund wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Niemand muss dann mehr den anderen noch belehren. Also der Wunsch, diese Sabbatruhe sonntags als Gemeinde zu feiern, entstand aus keinem Gebot. Es gibt kein Gebot in der Bibel, dass wir sonntags zusammenkommen müssen. Es kam einfach aus dem Herzen der Christen. Sie taten es einfach und es war ansteckend. Und im Laufe der Jahrhunderte erklärten sogar ganze Nationen den Sonntag zu ihrem Ruhe- und Feiertag. So ansteckend war das. Ist das nicht irre? Ein drittes. Das Halten des Ruhetages, Teilhabe am Segen, den Gott auf diesen Tag gelegt hat. In 1. Mose 2 heißt es, Gott segnete den Ruhetag und machte ihn zu einem besonderen Tag. Viele Menschen, darunter sogar auch viele Christen, denken deshalb, wer den Ruhetag hält, verdient sich damit Gottes Segen. Aber das ist falsch. Wer den Ruhetag hält, der verdient sich damit nicht Gottes Segen, aber er begibt sich durch sein Handeln in das hinein, was Gott schon gesegnet hat. Und hat dadurch Anteil am Segen Gottes. Also er verdient sich das dann mit, sondern der Segen ruht schon auf diesem Tag und er begibt sich da hinein und wie so ein tolles Vollbad mit Schaum, wo man so drin versinkt. Das ist der Unterschied. Der Film Die Stunde des Siegers, Chariots of Fire, ich weiß nicht, wer ihn kennt, mit Eric Liddell zeigt sehr schön, wie sich der Segen, den Gott auf den Ruhetag gelegt hat, auswirken kann. Ist ein alter Film. Eric Liddell ist ein Schotte und der Sohn von China-Missionaren. Er studiert Theologie in England und bereitet sich darauf vor, selber auch als Missionar nach China zu gehen. Aber Eric ist auch der damals beste schottische Sprinter. Und wir schauen mal ein Stück aus dem Film, um einen ersten Eindruck zu bekommen.
Get set. Get up.
Oh, ist in Englisch. Nicht schlimm.
Never do that.
Can you believe it? His cat's not back yet.
Mm. Come on, Eric!
Okay. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Dass jemand beim Lauf stolpert und trotzdem noch der Erste wird? Habe ich vorher noch nie gehört. Erik qualifiziert sich bei den Vorläufen für die Olympischen Spiele in Paris im Jahr 1924. Das sieht man so ein bisschen an der Kleidung und allem, ne, dass das alles noch ein bisschen einfacher ist damals. Doch dann hört er, dass die Vorläufe für den 100-Meter-Lauf, für den er aufgestellt wurde, an einem Sonntag stattfinden. Und er trifft eine krasse Entscheidung. Und lasst uns ein Stück weiter anschauen und sehen, was passiert.
Nun, ich fürchte, ich bin Sir.
Fein. Tut Ihnen gut. Wird Sie etwas von sich selbst ablenken. Und der Prince of Wales möchte Sie gern kennenlernen.
Nein, Sir. Nein, das wäre nicht recht.
Blit, er ist Ihr zukünftiger König. Weigern Sie sich, ihm die Hand zu geben? Geht Ihre Arroganz tatsächlich so weit?
Meine Arroganz, Sir, geht nur so weit, wie es mir mein Gewissen gebietet.
Na gut. Dann wollen wir hoffen, dass Sie klug genug sind, es zu veranlassen, die Anstandsregeln zu wahren.
Ordnung, Sir.
Na fein. Ich werde Sie jetzt zu Ihnen führen. Königliche Hoheit, darf ich vorstellen, Mr. Eric Little.
Entzückt, Little. Entzückt. Ich habe Sie für Schottland spielen sehen. Hat mich sehr deprimiert, sind ein paar Versuche aus der eigenen Hälfte gelaufen, erinnere ich mich.
Ja, ich glaube, das bin ich, ja.
Schön, Sie endlich auf derselben Seite zu haben. Hervorragende Leistung von Lindsay, finden Sie nicht?
Er hat seine Sache gut gemacht, wirklich, Sir.
Ein Vorbild für uns alle.
Eric, darf ich Sie bekannt machen mit seiner Exzellenz, dem Herzog von Sazerland, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees,
Mr. Little,
und unserem Vorsitzenden Lord Kodak. Nehmen Sie Platz. Machen Sie es sich bequem. Zigarre? Oh nein, natürlich nicht. Sie trinken auch nicht. Kommen wir zu dem Entschluss, den der junge Mann gefasst hat, den Sie vor sich haben, Gentlemen.
Lord Birkenhead hat uns in Kenntnis gesetzt von Ihrer Einstellung hinsichtlich Ihrer Teilnahme an den 100-Meter-Vorläufen, Little. Oder wäre es richtiger zu sagen, Ihrer Nicht-Teilnahme?
Ja, das wäre es, Sir.
Wir sind auch darüber konsultiert worden, wie man am besten an die Franzosen herantreten sollte.
Etwas, das wir einfach nicht geschehen lassen dürfen. Als Bittsteller ausgerechnet den Franzosen gegenüber, das kommt überhaupt nicht in Frage.
Schlicht und einfach eine Frage der nationalen Würde, Little. Als Patriot bin ich sicher, Sie verstehen.
Nun, ich muss sagen, Sir, ich habe diesen Vorschlag von Anfang an nicht für praktikabel gehalten.
Warum verdammt nochmal haben Sie das nicht gleich gesagt? Als Sportler sind Sie doch für sparsamen Umgang mit den Kräften.
Ich wollte unbedingt laufen. In meiner Verzweiflung wollte ich alles versuchen.
Nun, dementsprechend haben wir uns auch entschlossen, Sie zu einem kleinen Gespräch einzuladen, um zu sehen, ob wir Ihnen irgendwie helfen können, das Problem zu lösen.
Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, und die ist, dass dieser Mann es sich anders überlegt und läuft.
Erklären Sie nicht was Offensichtliches, Godang. Wir müssen gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, der diesem jungen Mann hilft, sich dafür zu entscheiden.
Ich fürchte, es gibt keinen Weg, Sir. Ich laufe nicht an einem Sonntag, und das ist endgültig. Ich hatte vor, das Lord Birkenhead heute Abend zu sagen. Noch bevor Sie mich vor Ihr Inquisitionsgericht zitiert haben.
Werden Sie nicht unverschämt, Little.
Unverschämt sind diejenigen, Sir, die einen Menschen verführen wollen, seinen Glauben zu verleugnen.
Ganz im Gegenteil, Little. Wir appellieren an Ihren Glauben, an Ihre Loyalität Ihrem Land und Ihrem König gegenüber.
Hört, hört. Zu meiner Zeit hieß es zuerst König und danach Gott.
Ja, und der Krieg, der alle Kriege beenden sollte, hat Ihren Standpunkt grausam bewiesen.
Gott hat Länder geschaffen. Gott macht Könige und die Regeln, aufgrund derer sie regieren. Und diese Regeln besagen, dass der Sonntag ihm gehört. Und ich für meinen Teil beabsichtige, daran festzuhalten.
Mr. Little, Sie sind ein Kind Ihrer Rasse. So wie ich es bin. Wir teilen ein gemeinsames Erbe, ein gemeinsames Band, eine gemeinsame Loyalität. Es gibt Zeiten, in denen wir aufgefordert werden, Opfer zu bringen, im Namen dieser Loyalität. Ohne dieses Opfer ist unsere Vaterlandsliebe wertlos. Wie ich es sehe, ist jetzt für Sie eine solche Zeit gekommen.
Sir, Gott weiß, dass ich mein Vaterland liebe. Aber ich kann dieses Opfer nicht bringen.
Herein.
Eure königliche Hoheit, Lord Lindsay.
Hoheit, Godaggen, Gentlemen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so hereinplatze hier. Ich wage es, weil ich mir Gedanken gemacht habe über Erics Dilemma. Und ich glaube, eine Lösung gefunden zu haben, die ich mir vielleicht erlauben darf, hier vorzutragen.
Tun Sie's.
Ja. Ein anderer Tag, ein anderes Rennen.
Was zum Teufel soll denn das heißen?
Es ist die einfachste Sache der Welt, Sir. Der 400-Meter-Lauf und erst am Donnerstag. Ich habe schon meine Medaille. Warum sollte man nicht an meiner Stelle Eric laufen lassen?
Ich finde, das ist eine glänzende Idee. Können wir ihm erlauben, so kurzfristig die Disziplin zu ändern?
Das hat das Komitee zu entscheiden.
Wir sind das Komitee. Ich halte es für eine sehr gute Idee. David?
Alle, die dafür sind, mögen Ja sagen.
Ja.
Ja.
Little?
Andy, ich...
Mit Vergnügen, Kamerad. Nur um dich laufen zu sehen.
Ja.
Also, das wäre geregelt.
Ein heikler Moment, Judge.
Ja, danke.
Lindsay, sei es gedankt. Ich dachte schon, der Junge habe uns matt gesetzt.
Er hat uns matt gesetzt.
Ihr habt's mitbekommen, ne? Er hat beschlossen, nicht am Sonntag zu laufen. Sein 100-Meter-Sprint. Ein befreundeter Athlet hat schon eine Medaille und tritt Eric seinen 400-Meter-Lauf ab. Eric ist jedoch ein 100-Meter-Sprintläufer. Und ein 400-Meter-Lauf muss eigentlich anders angegangen werden. Die Sport machen, die wissen das sicherlich. Aber ihr wisst es auch bestimmt auch vom Fernsehen und so. Lasst uns schauen, was weiter passiert.
The final of 400 meters. Taylor, États-Unis.
Viel Glück.
Numero 278. Taylor.
Viel Glück. Wir werden uns nach dem Rennen sicher wiedersehen. Viel Glück.
États-Unis. Numero 216.
Wie ist dieser Little einzuschätzen, Coach? Ist er ein Problem?
Kein Problem. Er ist ein Motor. Er hatte heute schon zwei Rennen, er wird sich totlaufen. Lauft ihr kräftig zu, Jungs, und wartet. Bei ungefähr 300 Meter ist der Kerl am Ende. Ihr werdet ihn an einen Seil reinziehen müssen.
Johnson, Canada.
Viel Glück, Taylor. Gib Acht auf Little.
Der Coach sagt, kein Problem.
Er muss etwas beweisen, etwas Persönliches, was Kerle wie der Coach in einer Million Jahre nicht verstehen werden.
USA!
In dem alten Buch steht, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Viel Glück, Jackson Scholz.
Woher nimmt er diese Kraft eigentlich, um das Rennen bis zu Ende durchzustehen? Aus seinem Glauben?
Hallo! Eric!
Jenny. Ich glaube, dass Gott mich nicht nur für einen Zweck geschaffen hat. Er hat mich auch schnell gemacht. Er wollte, dass ich zu seiner Freude laufe.
Eric Liddell erlebt, dass wenn man Gott die erste Stelle im Leben gibt und sich zu ihm stellt, sich dieser auch zu uns stellt. Gott gibt Eric außergewöhnliche Kraft und Eric gewinnt die Goldmedaille. Ihr müsst euch das überlegen. Der sprintet nicht 100 Meter, der sprintet einfach 400 Meter. Ihr Lieben, nicht jeder von uns kann beeinflussen, ob er am Sonntag arbeiten muss oder nicht. Das lässt sich bei manchen Berufen gar nicht vermeiden und das weiß Gott auch. Es geht auch nicht um Gesetzlichkeit. Aber ich bin überzeugt, dass wir in vielen Fällen nicht an dem Segen, den Gott auf den Ruhetag gelegt hat, teilhaben, weil wir ihn gar nicht für so wertvoll erachten, dass wir uns wirklich ernsthaft darum bemühen, den Feiertag zu halten. Möge Gott jedem von uns in seiner Situation Weisheit geben, Gott zu ehren, und dann wird er auch uns ehren. Amen.
Vielen Dank, Wolfgang. Ja, wir sind am Ende dieses Gottesdienstes. Ich würde euch gerne auch mal mit in den Segen Gottes hineinnehmen. Wenn ihr Bock habt, steht nochmal auf. Schon mal so ein bisschen bewegen für den gleich folgenden Kaffee und die guten Gespräche. Jesus, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für diesen Ruhetag und für diese Gemeinschaft, die wir hier erlebt haben. Und jedem Einzelnen von euch segne ich mit genau dieser Ruhe, dieser tiefen Ruhe, die nur Gott uns schenken kann. Und ja, geht hin im Frieden, den er uns gibt. Amen.